hier ist ja alles nah beieinander. Mögliche Konflikte und mögliche Lösungen. Wir brauchen nur über den Marktplatz zu laufen. Eigentlich, sagt der Großstädter, ist es in den kleinen Städten Brandenburgs viel netter als in den Zentren. Warum zieht er dann nicht einfach hin? Vielleicht müssen wir also die Perspektive wechseln. Herzlich willkommen zum Forum im RBB24 Inforadio in Zusammenarbeit mit der Arbeitsgemeinschaft Städte mit historischen Stadtkernen des Landes Brandenburg. 31 ganz unterschiedliche Städte haben sich in dieser AG zusammengeschlossen. In einer sind wir heute, in Küritz im Landkreis Ostprignitz-Ruppin, knapp über 9000 Einwohner. Genauer im Rathaus von 1879, das, wie sollte es anders sein, am Marktplatz liegt. Mein Name ist Harald Asel. Geht mehr als manche denken? Mit dieser Frage wollen wir uns der Altstadt von morgen, der Altstadt der Zukunft nähern oder vielleicht doch der Zukunft der Altstadt. Und natürlich den Menschen, die als Akteure Freiräume suchen, Begrenzungen wahrnehmen, wenn es geht, ins Offene gehen. Oder sind das auch schon wieder Klischees? Wir gehen der Sache auf den Grund mit Nora Görke, der Bürgermeisterin hier aus Küritz. Sie ist Vorstandsvorsitzende der AG Städte mit historischen Stadtkernen. Mit ihrem Amtskollegen Gerald Lehmann aus Luckau. Mit Anne Kruse vom Netzwerk Zukunftsorte. Was das genau ist, erklären wir gleich. Und nicht zu vergessen hier im Raum mit weiteren Akteuren von lebendigen Stadtgesellschaften. Ja, wenn Sie Nora Görke, seit 2010 parteilose Bürgermeisterin in Küritz, auf ihre bisherige Amtszeit und auf ihre Stadt blicken. Wo haben Sie gemerkt, hier geht wirklich mehr, als manche denken?
Das kann ich vielleicht gar nicht an einem gewissen Punkt festmachen. Ich bin ja auch schon vor meiner Zeit als Bürgermeisterin, als Bauamtsleiterin hier tätig gewesen. Und in der Zeit, das ist Anfang der 2000er Jahre gewesen, habe ich jeden Tag, jede Woche festgestellt, hier geht eine ganze Menge, weil so eine große Aufgabe zum einen vor einem lag, aber weil es eben auch Akteure gibt und gab, die immer dabei waren, die immer eigene Ideen entwickelt haben. Und ich sag mal, der ganz große Prüfstein bei uns in der Stadt, was uns über Jahre und Jahrzehnte jetzt hier schon begleitet, das ist die Entwicklung des Klosters zum Kulturstandort. Und daran hat sich gezeigt, was geht in Küritz eigentlich. Und daran hat sich aber auch deutlich gezeigt, was geht in Küritz nicht.
Wir werden darauf sicherlich zurückkommen und wir werden vor allem auch fragen, wie lang muss der Atem sein, um bestimmte Dinge zu realisieren. Auch Gerald Lehmann ist parteiloser Bürgermeister, 2025 zum dritten Mal gewählt. Luckau, Landkreis Dahme-Spreewald, ist von der Einwohnerzahl, wir sind jetzt mal etwas unscharf, ungefähr so groß wie Küritz. Heißt das, gleiche Probleme, gleiche Lösungen? Man kann sozusagen einen Masterplan vorlegen. Oder ist es doch anders, nicht nur weil Luckau 2026 750 Jahre feiert?
Wir stehen vor denselben Herausforderungen. Es geht um den Erhalt unserer historischen Altstadt, um den Erhalt der Substanz. Wir haben es mit dem gleichen Reglement zu tun, im Denkmalschutz, auch im Bodendenkmalschutz, das muss man auch sagen. Wir haben es auch mit dem Arbeitsschutz stellenweise zu tun, Brandschutz, das sind ja Herausforderungen. Aber die Lösungsansätze sind aufgrund der unterschiedlichen Strukturen, die wir in den Städten auch haben. Also wir haben ja unterschiedliche Geschichte. Luckau ist zweimal abgebrannt, unterschiedlich aufgebaut worden und daraus ergeben sich ja unterschiedliche Herausforderungen mit diesem Regelwerk in der Anwendung. Aber auch, da gibt es Spielräume, neue Lösungsansätze. Insofern sind wir miteinander verbunden, aber haben auch die Möglichkeit, dem anderen über die Schulter zu gucken, wie hast du diese eine Aufgabe gewuppt oder wie bist du, mit welchem Lösungsansatz bist du dort rangegangen? Also eins zu eins kopieren, wie wir es kennen, wahrscheinlich im Büro und dann, man legt es mal drunter und kopiert, das funktioniert nicht.
Viele Städte mit historischen Stadtkernen sind mal abgebrannt. Küritz hatte auch mal einen Brand und manches ist dann wenigstens gerettet worden. Andere Städte wie Neuruppin haben sich dann nochmal ganz neu erfunden, viel breiter im 18. Jahrhundert. Also individuell angepasste Lösungen. Auch angesichts vereinheitlichender Vorgaben etwa der Bundes- und Landespolitik und ihrer Verwaltungen. Sehr individuell sind jedenfalls die Zukunftsorte, die sich im gleichnamigen Netzwerk zusammengefunden haben, für das Anne Kruse hier sitzt. Also da muss man zuerst mal fragen, was ist denn sowas überhaupt, ein Zukunftsort?
Das ist eine gute Frage. Wir sind als Netzwerk damals ausgezogen, um zu zeigen, was für tolle Orte im ländlichen Raum am Entstehen sind und, man muss sagen, natürlich auch schon lange bestehen. Was wir konkret unter Zukunftsorten allerdings verstehen, sind Orte, die neue Formen von Wohnen, Leben und Arbeiten oft verbinden. Mittlerweile haben wir das Ganze ein bisschen aktualisiert und Wohnen steht nicht mehr so sehr im Zentrum. Was aber auf jeden Fall für uns ein Zukunftsort ausmacht, ist Nutzen von Bestand oder Leerstand und der ländliche Raum oder strukturschwache Raum. Also wir als Netzwerk haben einen starken Bezug zum ländlichen Raum und glauben, dass da einfach Freiräume da sind für Ideen und Innovationen, die in den großen Ballungszentren oft nicht mehr vorhanden sind.
Nutzen von Bestand und gleichzeitig Leerstand. Wir wissen, es sind gerade seit den 90er Jahren sehr viele Städte auch mit sehr viel Fördermitteln ertüchtigt worden. Gleichzeitig, wenn denkmalgeschützte Gebäude nicht genutzt werden, ist nach 30 Jahren wieder das gleiche Problem wie vorher da. Wie ist das in Ihren beiden Städten mit dem Stichwort Leerstand und was können Sie tun, um diesen Leerstand zu füllen?
Also ich habe ein Beispiel, das ist allerdings jetzt schon 10 Jahre lang ein gutes Beispiel. Wir hatten ein freies Grundstück und daneben ein Einzeldenkmal, das schon ganz lange nicht bewohnt war und irgendwie dem Verfall preisgegeben war. Und wir haben dafür einen städtebaulichen Wettbewerb durchgeführt. Und das hört sich jetzt so einfach an, so hoppla hopp, haben wir das mal gemacht. Nein, es war schon ein zähes Ringen und eine wirklich intensive Diskussion mit den beteiligten Stadtverordneten zum Beispiel, ob wir das angehen wollen. Und die Idee da war dabei, dass wir junges Leben in die Stadt bringen wollen und da eine Kita errichten. Das ist uns schließlich auch gelungen. Wir haben das denkmalgeschützte Gebäude sanieren können. Da befinden sich Räume der Kita drin und wir haben es ergänzen können um einen Neubau, der heute niemanden mehr wirklich auffällt, aber der in der Zeit der Diskussionen doch für Erhebliches dafür und auch dagegen gesorgt hat. Aber so ist uns gelungen, quasi ein Gebäude zu erhalten, ein ungenutztes Grundstück wieder zu bebauen und junges Leben in die Stadt ziehen zu lassen. Ich finde, das ist wichtig. Es geht nicht darum, Denkmale per se zu erhalten. Wichtig ist, dass sie eine Nutzung finden, die auch insgesamt dann für die Altstadt wirklich eine Bedeutung hat. Sei es Wohnen, Einzelhandel oder aber auch sei es solche Bildungseinrichtungen. Ich denke, das sind gute Beispiele. Aber das lässt sich ja nicht aufhalten und konservieren. Es gibt weiter Leerstand, mit dem wir umgehen müssen und wo wir nach Möglichkeiten und Nutzungen suchen und Nutzungen vor allen Dingen, die dann die Altstadt auch beleben. Und es gibt so manche Beispiele, wo sich zeigt, dass es einzelne Akteure gibt, die erkennen, dass die Altstadt vielleicht auch eine gute Grundlage für die Umsetzung ihrer Ideen bilden kann. Jüngst haben die Hoftierärzte bei uns neu eröffnet, ein neues Gebäude an einen alten Standort gesetzt. Das zum Beispiel finde ich eine ganz tolle Investition und auch eine tolle Idee, dass ein Tierarzt mitten in die Innenstadt möchte, weil er glaubt, dass das eine gute Grundlage für seine Arbeit ist.
Dann haben es die Tiere auch nicht so weit. Das muss man ja auch.
Vor allen Dingen Frauchen und Herrchen nicht.
Genau. Verfluchen Sie da, Gerald Lehmann, manchmal die 90er Jahre, wo so unheimlich viel an die Stadtränder, große Einkaufszentren oder Ähnliches gebaut worden sind, wo man eigentlich sagt, eigentlich möchte man gerne den Einzelhandel in der Innenstadt haben, aber nun sind die da draußen und man kann die ja auch nicht auf Rollen packen und an den Marktplatz holen.
Also an der Stelle muss ich meinem Amtsvorgänger ein großes Lob aussprechen. Ich habe jahrelang auch in seinem Team mitarbeiten dürfen, bevor ich mich dann um das Amt des Bürgermeisters beworben habe. Das war wirklich das Gebot der Stunde nach den 90ern zu sagen, wir wollen die Innenstadt stärken. Und wir haben es verhindert, dass an der Peripherie von Luckau diese Super- und Monstermärkte entstehen. Das hat dazu beigetragen, dass der innerstädtische Handel länger überlebt hat als in anderen Städten. Dennoch müssen wir jetzt feststellen, unser Einkaufsverhalten entscheidet ja auch darüber, wie die Angebote angenommen werden. Es gibt ja auch eine Wettbewerbsungleichheit, das muss man auch sagen. Wir können ja zu Hochfesten, ich nehme mal den 25.12. frühmorgens, können wir im Internet einkaufen, aber der Einzelhändler darf aus rechtlichen Gründen heraus sein Geschäft nicht aufmachen. Da gibt es keine Wettbewerbsgleichheit. Und wir als Kunden, als Konsumenten, wir entscheiden ja tatsächlich, wie lebendig unsere Stadt ist. Ich habe mich fürchterlich darüber aufgeregt, dass Günther Jauch jetzt Werbung macht für eine Apotheke, für eine Online-Apotheke. Das ist genau das Signal, das wir nicht brauchen. Denn das sind Dinge, die wir gerne auch in unserer Innenstadt haben. Denn Apotheken, das sind ja kleinteilige Geschäfte und das sind ja keine großen Läden, die 100 oder 120 Quadratmeter brauchen. Wie gesagt, wir entscheiden mit der Annahme der Angebote, die unsere Innenstädte noch haben, wie lange diese Innenstädte in dieser Form noch lebendig sind.
Anne Kruse, wie sehr spielen bei den Zukunftsorten eigentlich diese Innenstädte überhaupt eine Rolle oder ist es eher, ich sage es jetzt mal ein bisschen pauschal, die Scheune auf dem Dorf, mit der man was machen kann, das ist dann auch kein denkmalgeschütztes Gebäude, aber es ist eben eine Scheune im Dorf oder ein ehemaliges Industriegelände oder ähnliches oder gibt es eben auch Ideen, in den kleinen Zentren was zu machen?
Beides. Also es gibt natürlich die klassischen Vierseithöfe, die Zukunftsorte sind. Am Hof Prediko ist da zum Beispiel ein Beispiel einer der ersten Zukunftsorte. Dann gibt es aber auch immer mehr auch Initiativen in Innenstädten. In Zedenik, das ist eine alte Schule, die Zukunftsort ist. Die machen ganz viele Veranstaltungen für die Stadt. Die Stadtgesellschaft kommt da zusammen. Es gibt die alte Turnhalle, wo weiter Vereine drin sind. Es gibt einen Coworking Space, ein gemeinschaftliches Wohnprojekt, was dort stattfindet. Die Leute in Zedenik haben auch einen Bezug zu der Schule, weil viele da selbst noch zur Schule gegangen sind. Kulturorte im ländlichen Raum, Bahnhöfe. Wir haben viele Bahnhöfe, stehen ja auch leer und suchen neue Nutzung und die sind oft auch im Zentrum von Orten.
Orte der Begegnung, weil, wenn ich schon sage, wenn die Menschen relativ nah beieinander sind, möchten sie vielleicht sich auch miteinander heftig streiten und das kann man in der Kneipe machen, das kann man aber vielleicht auch an einem neutraleren Ort. Wie sehr erwarten, sagen wir mal jetzt die Bürgerinnen und Bürger ihrer Städte, dass das die Stadt bereitstellt?
Nun, ich glaube, es gibt schon auch die Erwartung an die Stadt, Räume zu schaffen, bereitzustellen. Das entspringt ja meistens den Ideen von im besten Falle mehreren Menschen. Also ich sagte es vorhin, Kulturkloster, da ist viel drum gerungen und gesprochen worden. Wichtig ist, glaube ich, dass wir Infrastruktur quasi zur Verfügung stellen und dass es Akteure gibt, die daraus etwas machen. Und davon, glaube ich, gibt es doch schon einige, mit denen man gut arbeiten kann, die Ideen haben und wo man natürlich helfen kann. Und ich sehe das auch als unsere Aufgabe, dass man dabei helfen kann. Aber es gibt natürlich Initiativen, die das auch können ohne Hilfe. Wir haben Beispiele bei uns in der Stadt. Ich sehe gerade Frau Mundri vom Kreisbauernverband, die gedacht haben, die siedeln sich in Küritz in der Innenstadt einmal an. Und das finde ich zum Schluss eine gute Idee. Ich war erst etwas erstaunt, muss ich sagen. Aber in dem Zusammenhang gibt es eben auch einen Raum, den die Menschen mieten können für sich. Es gibt außerdem Verkaufsautomaten, wo regionale Produkte angeboten werden. Das finde ich eine tolle Idee. Aber die Grundlage für die Umsetzung dieser Idee ist eben, glaube ich, unsere Altstadt, wo wir eine Menge dafür tun, dass Straßenwege, Plätze funktionieren und dass wir Räume schaffen, die es möglich machen, Ideen zu entwickeln und dass wir dann miteinander in der Lage sind, sowas auch umzusetzen.
In den großen Städten gibt es ja Raumkonkurrenzen. Da wollen eben verschiedene Gruppen denselben Ort nutzen und zwar sehr unterschiedlich entwickeln als offene Räume für die Stadtgesellschaft oder andererseits als Investment. Ist das hier auch so, nur im Kleineren?
Also wir in Lückau merken von diesen Raumkonkurrenzen nichts. Wenn wir über Räume sprechen, denke ich auch an den öffentlichen Raum, Marktplatz, Straßen. Also das sind ja inzwischen auch Veranstaltungsflächen, Begegnungsflächen, Aufenthaltsflächen. Da wollen wir eine Aufenthaltsqualität auch schaffen. Ja, es gibt in der Nutzung, in der Inanspruchnahme dieser Räume gibt es unterschiedliche Interessenlagen und diesen Interessenausgleich dann immer auch wieder herzustellen, das ist schwierig. Ich nehme mal ein Beispiel, wir haben einen sehr aktiven Radsportverein und es gibt immer für Kinder und Jugendliche so Nachwuchsradrennen. Dann ist halt die Altstadt gesperrt. An einem Sonntag alle Autos mal raus, damit Jugendliche und Sportlerinnen und Sportler einfach auch mal die Altstadt aus einer anderen Perspektive erleben können, auch nutzen können. Und da gibt es halt eine Interessengruppe, die sagt, jeden Sonntag bin ich mit meinem Auto zum Bäcker gefahren und jetzt kann ich nicht zum Bäcker fahren. Die Radrennen müssen raus. Oder wir haben die Altstadtnacht und danach gibt es den Kartoffelbrunch, auch am Tag des offenen Denkmals. Klar, wir feiern bis früh um 2. Mein Gott, wir waren alle mal jung und haben auch gelebt. Aber dann mit ein bisschen Abstand zur Jugend ist es dann so, dass einige sagen, naja, Moment mal, das ist mir zu laut, ich mag die Musik nicht, drum und dran. Und das ist ja nicht so, dass solche Veranstaltungen vom Himmel fallen. Und wenn man sich als Stadtgesellschaft, als Gemeinschaft versteht, gibt es 3 Möglichkeiten. Entweder ich ertrage es, ich mische mich ein, ich bin dabei, oder ich sage, an dem Wochenende bin ich mal nicht zu Hause. Und diesen Ausgleich herzustellen, also wir selber als Mitglied der Stadtgesellschaft, sollten da auch etwas toleranter sein und nicht immer nur an uns selbst denken.
Konkurrenzen, wie ist das, Anne Kruse, gerade bei diesen Zukunftsorten, da kommen ja möglicherweise Menschen, die nicht schon immer da gelebt haben und sagen, oh, das ist ein Raum, den möchte ich entwickeln, und nebendran ist ein Dorf, das eben sagt, ja, da kommt jetzt jemand und hat irgendwelche merkwürdigen Ideen. Wie erleben Sie, ich will das jetzt nicht als Konkurrenzen oder Konflikte beschreiben, sondern eben diesen Austausch zwischen Pionieren, die von außen kommen, aber es gibt ja möglicherweise auch Raumpioniere, die aus den Orten jeweils kommen. Also was passiert da mit den Ortsgesellschaften?
Also was wir gemerkt haben an ganz vielen Zukunftsorten, gibt es die Erfahrung, dass es natürlich besser funktioniert mit der Integration, wenn man auch vor Ort ist und erstmal zuhört und nicht mit fertigen Lösungen kommt. Beispielsweise nicht mit der Idee, ich werde jetzt hier einen Coworking-Space eröffnen, hingeht, sondern erstmal schaut, was gibt's denn hier, wo kann ich mich einbringen, was sind denn Bedürfnisse hier vor Ort, wo kann ich irgendwie auch Kontakte knüpfen. Deshalb haben wir beispielsweise bei unseren Zukunftsort-Kriterien auch Kriterien, die eben darauf abzielen, dass Leute sich auch lokal einbringen, beispielsweise politisch aktiv werden oder sich in lokalen Vereinen einbringen. Aber es gibt natürlich auch die Idee, Veranstaltungen zu machen, beispielsweise, wo auch lokale Bevölkerung, die schon immer da ist, einfach Lust hat, vorbeizukommen und man sich öffnet. Und natürlich ist das immer mal wieder auch ein Anlass für Konflikte, weil natürlich auch neue Ideen, die von außen kommen, manchmal einfach für Reibung sorgen.
Mich würde ja interessieren, jetzt aus Ihren Erfahrungen nach Jahren, nach Jahrzehnten, sind es ähnliche Debatten immer wieder oder gibt es Lernprozesse auf allen Seiten, dass man sagen kann, ja, ich habe mich mal darüber kräftig geärgert, aber inzwischen nehme ich das sportlich. Also verändert sich da einfach auch was dadurch, dass es auch zur Normalität geworden ist?
Es hängt immer auch von Protagonisten ab. Es gibt Leute, die sich tatsächlich mit Herzblut in die Stadtgesellschaft einbringen und die schaffen es dann auch, ein paar Nörgler mitzuziehen. Wir haben da Straßenfeste inzwischen auch. Da stellt der Bauhof einfach nur die Bierzeltgarnituren hin. Und den Rest machen die Leute selbst. Und wenn die Leute auch so sich selbst organisieren und auch andere einladen, ihre Nachbarn einladen, dann ist schon mal das Eis gebrochen. Dann ist es nicht die Stadt, die etwas macht. Es kommt aus der Mitte der Gesellschaft, es kommt aus der Nachbarschaft heraus. Und das sind so Dinge, die tatsächlich sehr gut angenommen werden.
Ich sehe so eine starke Polarisierung eigentlich nicht mehr. Also das war sicherlich vor einigen Jahren schon eher der Fall, aber auch in unseren Ortsteilen zum Beispiel, wo Häuser Gott sei Dank bewohnt werden, weil Berliner gekommen sind, gab es die ganz großen Konflikte nicht. Und das hat natürlich immer mit Protagonisten zu tun, mit vielleicht denen, die vor Ort sind, die einfach geradeaus sind und eine gewisse Bauernschleue besitzen, aber auch ein ausreichendes Selbstbewusstsein, um auch so solchen Bestrebungen durchaus zu begegnen. Also, und bei uns in der Stadt selbst stelle ich so eine Polarisierung nicht fest.
Ich will ja als Journalist jetzt nicht den Konflikt herbeireden, aber mir hat man zum Beispiel erzählt, in der Uckermark, die neu Zugezogenen gehen in die eine Kneipe und die Alteingesessenen gehen in die andere Kneipe.
Also gut, die Uckermark.
Also vielleicht ein Impuls dazu von mir ist, dass es natürlich auch in manchen Gegenden einfach reale Probleme gibt, dadurch, dass es nur Wochenendhäuser gibt. Das heißt, wenn Leute wirklich nur für die Ruhe und den schönen Blick irgendwie rausfahren und gar nicht gewillt sind, sich auch mal einzubringen oder irgendwie überhaupt zu informieren, an welchem Ort man ist, das führt natürlich zu Problemen. Und genau deshalb setzen wir uns mit dem Netzwerk eben dafür ein, dass es nicht so weit kommt, dass Leute auch irgendwie einen Zugang finden zu dem Ort, an dem sie sich entschieden haben, Zeit zu verbringen und idealerweise auch wohnen wollen.
Und dass sie auch wissen, dass Bauern eigentlich jeden Tag im Grunde genommen aufs Feld müssen.
Im Sommer, genau.
Wir haben ja Winter zum Glück. Dann.
Also da kann ich ganz gut einhaken. Also diesen Konflikt hatten wir tatsächlich. Also Luckau ist ja auch eine landwirtschaftlich geprägte Region. Und dann wird halt mal Gülle ausgefahren. Und dann müffelt es mal am Sonntag oder am Sonntag. Und dann wird angerufen, ne, Herr Bürgermeister, kann man nicht und geht nicht. Ich sage, nee, ihr wohnt ja auch auf dem Land. Und das gehört halt dazu.
Nun gibt es ja eine ganze Reihe von Themen, die unsere gesamte Gesellschaft auch beschäftigt, wo es um Neuorientierung geht, um große Fragestellungen. Den Denkmalschutz haben wir schon kurz angesprochen. Es gibt die Wärmewende, das ist auch ein großes Thema. Wie wollen wir beispielsweise auch unsere Innenstädte klimatauglich machen? Wir haben Mobilität, wir haben Perspektiven für Menschen, die hier geboren sind, die hier nicht geboren sind. Und die Frage, die sich mir immer so ein bisschen stellt, kann in den kleineren Städten etwas erprobt werden und vielleicht auch nach einer Weile gesagt werden, das funktioniert nicht, was man sich sozusagen im Großen gar nicht traut?
Also ich kann ganz ehrlich sagen, wir können etwas leisten, was in großen Städten nicht machbar ist. Wir kennen unseren Nachbarn. Und wenn jemand hinzieht, egal wo er herkommt, wir kennen ihn und wir kommen mit ihm unmittelbar ins Gespräch. Also es gibt in kleinen Städten, also gerade was dieses, die soziale Ebene betrifft, die menschliche Ebene betrifft, schneller einen Berührungspunkt mit jemandem in Kontakt zu kommen, auch über Hintergründe sich zu erkundigen, als es in großen Städten ist. Also es gibt ja tatsächlich, wenn man durch Berlin fährt, sagt man, okay, gut, hier wohnen überwiegend türkische Bürger. Bei uns haben wir, klar, wir haben türkische Bürger. Wir haben auch vor 2015 fast 23 Nationen in Klein-Luckau gehabt. Und man kannte sich, ob der aus Ungarn, Italien oder ob der tatsächlich schon aus dem Iran gekommen ist. Ne? Und da können wir kleine Städte, da können wir tatsächlich auch, was Integration betrifft, können wir etwas mehr leisten, weil eine andere Qualität auch leisten, weil es keine große anonyme Masse ist.
Aber alles das kostet doch auch Geld. Und ich höre immer von den Vertretern der Kommunen, vom Städtetag, wir sind sozusagen an der Schmerzgrenze, wir sind unmittelbar vor dem Kollaps. Gilt das für Ihre Städte auch?
Das gilt für uns auch. Also wir haben 26 nochmal einen Haushalt hinbekommen, 27 kriegen wir auch nochmal, 28 sehe ich die rote Ampel bei uns. Die Frage in der Aufgabenerfüllung, die wir beantworten müssen, wenn wir uns nur auf die Pflichtaufgaben konzentrieren, wie viel darf uns Gemeinschaft wert sein? Sind es die 100 Euro für einen Sportverein, der sich um Sportplatz, der sich um Kinder und Jugendliche kümmern? Das sind ja freiwillige Aufgaben. Wenn ich die 100 Euro wegfallen lasse, was passiert denn an dieser Stelle, wenn sich der Sportverein nicht mehr engagiert? Ist es nicht besser angezeigt zu sagen, wir bringen ja auf dem Marktplatz die Hütten hin, ihr könnt alle mieten, wir verzichten auf die Kosten, aber die Gemeinschaft kommt zusammen. Was passiert denn, wenn wir unser Museum zumachen? Ein Museum ist ja nicht nur, dass ich hinkomme und gucke. Dieses Museum haben wir in der alten Klosterkirche untergebracht, auch der Bogen zur Altstadt wieder. Hat ja einen Bildungscharakter. Wir können ja einladen und Bildung hört ja nicht mit dem Abitur oder mit dem Studium oder irgendwie auf. Bildung ist, kann man ja ein Leben lang genießen. Und ich bin davon überzeugt, wenn wir uns dann tatsächlich aufgrund der Finanznot absolut auf unsere Kern- und auf unsere Pflichtaufgaben konzentrieren, wird uns Gemeinschaft nicht gelingen. Und dann, das ist immer mein Standardspruch im Augenblick, wenn wir Gemeinschaft nicht organisieren können, dann kann Gesellschaft nicht wurzeln.
Wie ist das eigentlich, wie viel Ehrenamt, wie viel Dinge, die sich rechnen, sind in diesen Zukunftsorten enthalten? Das ist ja jetzt nicht nur, wir machen irgendetwas für die Gesellschaft einen Raum auf, sondern es soll sich irgendwie auch selber tragen. Wie sehr haben diese Projekte auch dieses im Blick?
Ganz unterschiedlich bei den Projekten. Also es gibt einzelne Projekte, die sind entstanden ganz aus intrinsischer Motivation, einen Kulturort zu kreieren. Und andere wiederum hatten von Anfang an eher ein Verständnis als Sozialunternehmer. Das heißt, zwar mit einem sozialen Zweck und Ziel, aber auch unternehmerisch. Das heißt, im Idealfall auch sich selbst tragend. Und auch die Rechtsformen dieser Zukunftsorte sind ganz unterschiedlich. Wir haben Vereine, wir haben Genossenschaften, aber auch GmbHs dabei. Es gibt Orte, die haben haben einen bestimmten Zweck, wo es dann auch viel Fördermittel beispielsweise gibt, weil sie sich um bestimmte Bildungsprogramme zum Beispiel auch kümmern. Es gibt auch in einem älteren Zukunftsort Coconut, das war auch einer der ersten, auch ein Coworking Space, aber da gibt es mittlerweile auch ein Startup Hub, eins der Hubs in Brandenburg. Also es gibt ganz vielfältige Ansätze und Finanzierungsmodelle dabei. Und dann, genau, gibt es auch einige, die sind dann einfach auch so, dass sie beispielsweise Hochzeiten im Sommer mal haben, aber gleichzeitig auch einen Backverein und der sich eben ans Dorf richtet und kein Einkommen, sondern nur Gemeinschaft generiert.
Coconut, daraufhin haben sich alle möglichen Medien drauf gestürzt am Anfang. Also es muss dann auch davon erzählt werden, dass sich etwas irgendwie durchsetzt. Das Forum im RBB 24 Inforadio in Zusammenarbeit mit der Arbeitsgemeinschaft Städte mit historischen Stadtkernen des Landes Brandenburg aus dem Rathaus von Kyritz, jetzt sage ich es mal, an der Knatter. Die Knatter ist kein Fluss, aber es ist, wenn man so will, ein Mythos. Mit der hiesigen Bürgermeisterin Nora Görke und ihrem Amtskollegen aus Luckau, Gerald Lehmann, mit Anne Kruse vom Netzwerk Zukunftsorte und mit einer reichen Anzahl von Akteuren hier im Raum. Wir haben ja schon gehört, es kommt dann doch auf Menschen an, die irgendetwas bewegen wollen. Und die würde ich jetzt gerne auch mit in unser Gespräch einbinden und frage mal ganz offensiv nach Ihren Erfahrungen. Ja, was bremst, was fördert eigentlich Engagement?
Mein Name ist Thomas Michaelis, ich bin der Vorsitzende des Ausschusses für Wirtschaft, Bauen und Stadtentwicklung hier in der Stadt Kyritz. Und ich möchte auf etwas hinweisen, was ganz kurz nur, glaube ich, Herr Lehmann angetippt hat, nämlich das Kaufverhalten, die Frage der Kaufkraft und der Möglichkeiten einkaufen zu können in der Innenstadt, die einerseits natürlich vom Autoverkehr abhängt, die im ländlichen Raum ist, die Erwartung natürlich immer, dass Autoverkehr möglich ist bis vor die Eingangstür, aber auch von der Vielfalt, die hier ist. Und wir waren in den Jahren, glaube ich, immer sehr glücklich damit, dass wir eine für so eine kleine Stadt doch eine ganz ansehnliche Auswahl an Einzelhandelsgeschäften haben. Ich glaube, da zieht jetzt auch der demografische Wandel, dass sicherlich einige wirklich junge Familien hierher ziehen, da sind wir sehr glücklich, die aber ein anderes Kaufverhalten haben. Und ein guter Freund, der ein Einzelhandelsgeschäft hier hatte, sagte mir mal den einprägsamen Satz, nur von Freunden kann ich nicht leben. Und vielleicht noch zu den Ideen. Die Stadt hat in den vergangenen Jahren mit vielen einzelnen großen Veranstaltungen und vielen kleinen Veranstaltungen versucht, nicht nur versucht, sie hat Ideen gesammelt, viele Ideen, tolle Ideen. Und aus meinem Ausschuss kenne ich dann so die nächste Ebene, nennen Sie es Bedenkenträgerei, aber es muss bedacht werden, ist es kommerziell, muss man davon leben können und es braucht dann wieder die Menschen, die es gestalten und durchführen. Und diese zweite Ebene, die bremst dann auch ein Stück weit. Und was Leerstand anbelangt, man kann Privatleute natürlich auch nicht dazu zwingen, irgendwas zu machen, wenn sie der Meinung sind, sie wollen jetzt ihr Ladengeschäft nicht mehr neu vermieten, dann werden sie es nicht tun.
Also schön ist, wenn es erstmal eine gute Idee gibt, die so überzeugend ist, dass man sich vorstellen kann, das lässt sich umsetzen. Und manchmal, und das haben wir ab und zu dann doch auf dem Tisch, gibt es eben baurechtliche Vorschriften, die beachtet werden müssen. Nutzungsänderung. So eine Nutzungsänderung muss eben beantragt werden. Das haben die meisten Menschen, die eine Idee haben, gar nicht auf dem Schirm. Das kostet Geld, das dauert womöglich lange. Und solche Beispiele gibt es durchaus in der Stadt. Aus einem Ladengeschäft ist ein Kunstraum geworden, wo es Ausstellungen gibt, wo es Workshops gibt. Da ist es notwendig, einen Eigentümer zu überzeugen. Zudem hatten wir aus der Verwaltung einen guten Kontakt, die Idee tatsächlich gut zu präsentieren und dann peu à peu dazu zu kommen, dass sowas sich auch dauerhaft etablieren kann. Ich will sagen, wir beraten gern, aber wir sind natürlich auch Verwaltung und wir müssen auch zusehen, dass Vorschriften, Gesetze auch Anwendung finden hierbei. Da erntet man natürlich nicht immer nur Anerkennung, sondern das ist auch schwierig, dann auch so einer Kritik dann ab und zu standzuhalten.
Anne Krause, wenn jemand mit einer Idee für einen Zukunftsort kommt, wann raten Sie ab?
Wir haben oft Leute bei uns in den Veranstaltungen, die einen Zukunftsort gründen wollen. Ganz viele sind aber auch erstmal nur am Träumen. Und wir unterstützen erstmal dabei, zu verstehen, wie komplex das ist, so einen Ort zu gründen. Weil natürlich, man braucht irgendwie das ganze Rechtliche. Im Zweifel braucht man dann aber auch noch entweder das Kapital, also die Finanzierung für so ein Konzept. Und dann braucht man aber auch noch irgendwie eine Rechtsform. Man muss dann auch noch eine Gruppe finden. Dann hat man auch noch die ganzen Gruppenthemen, die einfach anstehen. Weil natürlich in einer Gruppe gemeinschaftlich etwas aufzubauen, ist auch nicht ohne, weil da einfach viel Zwischenmenschliches zu beachten ist.
Also es kommt nicht einfach eine Familie oder ein Einzelner, der sagt, ich habe jetzt geerbt und ich will was machen, sondern es sind in der Regel eher mehrere Leute.
Auch Familien, auch Einzelne, um tatsächlich das wirklich gut umzusetzen, ist es oft aber gut, auch Unterstützer zu haben. Und das ist nicht immer zu gleichem Maße. Es gibt auch Leute, wo dann Einzelne irgendwie besonders viel Verantwortung übernehmen und dahinter aber eine Gruppe an Unterstützern ist, die sagt, das ist eine gute Idee. Ich bin dabei, wenn es darum geht, ein Fest zu organisieren, mit anzupacken.
Und es ist wie immer bei Gruppen, bei Vereinen, keiner will den Kassenprüfer machen und keiner will den Schriftführer machen, aber alle wollen irgendwie bei der Vollversammlung mitsprechen. Das ist natürlich auch ein, wenn man so will, auch eine Möglichkeit, Demokratie zu lernen. Ich schaue mal weiter hier so in den Raum.
Ich kann sitzen bleiben, ganz genau. Manuela Bismarck vom Küritzer Heimatverein. Und ich glaube, wir sind ein gutes Beispiel dafür. Wir sind seit 25 Jahren hier ehrenamtlich im Stadtkern tatsächlich aktiv. Wir haben mal ganz klein angefangen. Wir sagen heute liebevoll im Keller. Aber auch dafür brauchten wir ja die Unterstützung von der Verwaltung, von der Wohnungsbaugesellschaft. Der Schwerpunkt lag zu Beginn in der Recherche. Und wenn ich mir jetzt die Aufsteller dort anschaue, alles historische Gebäude, die liebevoll schon saniert wurden, wo auch von uns ein Stück Arbeit drin steckt, nämlich die Recherche zur Geschichte des Hauses. Wir freuen uns über jedes sanierte Grundstück und haben jetzt so kleine Stadtführungen entwickelt, wo wir quasi auf diese Häuser, auf ihre Geschichten, teilweise auch schauspielerisch darauf hinweisen. Ist für uns auch ein Beispiel dafür, dass wir natürlich auch die Unterstützung einer Verwaltung brauchen, um ehrenamtlich so eine Arbeit eben im Sinne der Stadt zu übernehmen.
Und weil die Hörerinnen und Hörer das nicht sehen können, hier sind also Aufsteller, da geht es natürlich um die zentralen Fragen, generations- und denkmalgerechte Sanierung, aber eben auch Barrierefreiheit und Energieoptimierung, also die großen Herausforderungen, die natürlich insbesondere die Kommunen haben für die nächsten Jahre und Jahrzehnte. Da würde ich gleich mal unsere Gruppe hier vorne fragen. 3 Jahrzehnte Rekonstruktion, Wiederaufbau, Sanierung der Städte. Man denkt, alles wunderbar, jetzt ist es schön. Und plötzlich sind die Fragen, die heute anstehen, ganz andere als die von vor 30 Jahren. Muss man da wieder neu denken, wie die Städte sind? Oder sind gerade diese kleinen Städte von ihrer Struktur, von ihrer Idee her, anders als Planstädte des 20. Jahrhunderts, vielleicht sogar geeigneter, um diese Herausforderungen, Klima und so weiter zu begegnen?
Ich glaube, das muss ich noch beweisen, ob die Städte geeigneter sind. Auf jeden Fall müssen wir uns neue Gedanken machen. Wenn ich in meine Stadt schaue, dann tue ich das zum einen voller Stolz, weil ich denke, so vieles hat sich hier verändert, so vieles ist richtig schön. Dennoch gibt es natürlich Themen, die immer mehr auch zutage treten und seit einigen Jahren und natürlich zu Recht geht es um Barrierearmut, um Barrierefreiheit. Gucke ich mir meinen Marktplatz an, dann ist der auf keinen Fall barrierefrei. Er ist auch nicht barrierearm, das ist ganz schön ruckelig, wenn die älteren Herrschaften mit ihrem Rollator da den Marktplatz queren müssen. Da muss man natürlich nachdenken, wie kann man andere Bedingungen, bessere Bedingungen schaffen, im Einklang natürlich dann auch mit den Gedanken des Denkmalschutzes oder aber eben auch unsere historischen Gebäude. Wie kann ich es dann anstellen, dass die Menschen gerne in unserer Stadt hier wohnen, in diesen Gebäuden, aber eben auch nicht nur die, die noch die Treppen alle schaffen, die die Hamburger Straße, die Johann-Sebastian-Bach-Straße, da ist es eben gelungen, 18 barrierefreie und barrierearme Wohnungen in der Sanierung zu schaffen. Das ist, glaube ich, wichtig, aber wir haben eben auch mit Anpassungen an Klimafolgen zu tun. Das macht uns Gedanken und da sind vielleicht unsere kleinen Städte eher in der Lage, eine Lösung zu finden, weil sie so kleinräumig sind und es immer noch Gartenflächen, Parkflächen gibt, die es lohnt zu entwickeln, um kleine grüne Oasen zu schaffen. Das ist uns unserer Stadt teilweise gelungen, auch wir müssen aber weiterhin danach suchen. Ich gucke wieder auf den Marktplatz, gibt es leider nur eine große Eiche. Ansonsten brennt die Sonne da ganz schön rauf im Sommer. Da muss man schauen, was können wir eigentlich machen.
Also Stadtentwicklung ist ja immer eine Frage der Zukunftsgestaltung, auch die Sanierung inzwischen. Und es ist ja kein Schnellschuss, wir setzen uns ja mit Zukunftsthemen auseinander und reagieren immer auf bestimmte Themen. Wenn ich nun mal gucke, dass im Mittelalter hat man dann irgendwann die Töpfer und die Schmiedemeister in die Vorstädte gebracht, weil sie mit Feuer gearbeitet haben. Was haben wir denn mit unseren Städten gemacht? Als das Automobil Einzug gehalten hat, wir haben Bürgersteige gebaut. Bis dahin gab es ja diese nicht, ne? Und jetzt sind wir bei diesem Thema Klimaanpassung, gibt es Fragen auch der Wärmewende. Wir wollen ein Solarkataster für unsere Stadt auf den Weg bringen. Nicht einfach zu gucken, wie viele Dachflächen wir haben. Wir haben es ja mit einem Kulturgut zu tun. Das ist diese geschützte Dachlandschaft. Das mag dem einen Grundstückseigentümer gefallen und dem anderen weniger. Aber sind das Grundstückseigentümer zweiten Ranges, wenn sie in der Innenstadt, nur weil es ein Denkmal ist, keine PV-Anlage raufbringen dürfen? Und da sind wir gerade dabei, mal zu ermitteln, was ist uns dieses Denkmal, diese geschützte Dachlandschaft, was ist uns diese Dachlandschaft wert und welche Kompromisse können wir eingehen? Und da leisten wir gerade Pionierarbeit und können mit dem, was wir in Luckau leisten, auch sagen, guckt mal, das war unser Lösungsansatz. So gehen wir ran.
Also ich überlege gerade, ob man vielleicht auf den Dächern so irgendwelche Photovoltaikanlagen mit Stuckansatz macht, damit es so. Aber es ist ja die Frage, es muss ja nicht alles hässlich sein, was neu ist. Ja, ne?
Aber theoretisch könntest du mit der Lage deines Grundstücks zur Sonne drum und dran, hättest du eine Möglichkeit, dort eine PV-Anlage raufzubringen, so und so viel Quadratmeter und könntest vielleicht so und so viel Kilowattstunden erzeugen. Du verzichtest drauf und wir gehen raus aufs platte Land und machen eine Freiflächen-PV-Anlage. Und wir bilanzieren mal dein Grundstück zur PV-Anlage und du kannst dich an dieser Anlage beteiligen. Und wir haben es geschafft, dieses Denkmal, diese Dachlandschaft zu schützen und haben dem Bürger trotzdem auch noch einen Mehrwert anbieten können, also Teilhabe an diesem Energiewandel, den wir gerade vollziehen. Und die Erfahrung, die wir machen, können wir ja nicht 1:1 nach Küritz nehmen, weil ja Küritz möglicherweise auch anders aufgestellt ist. Aber das Thema an sich spielt bei euch auch eine Rolle.
Na klar. Das Stichwort Klimaanpassung ist vielleicht ganz interessant, auch deshalb, Anne Kruse, weil es ja, wenn wir über Zukunftsorte reden, reden wir ja nicht dafür, dass Leute jetzt eine Idee haben, die sie jetzt umsetzen können, sondern das fängt bei den Coworking Spaces an, das geht bei der Frage, wie man sich genossenschaftlich organisiert, wie man sich als Gemeinschaft organisiert. Da ist ja immer auch ein, ich sag mal, ein utopischer Überschuss vielleicht dabei, der etwas ausprobiert, was vielleicht für die Gesellschaft in 20, 30 Jahren wichtig sein könnte. Worauf achten Sie da?
Wir schauen, was immer gerade an Themen auch bei den Zukunftsorten ist, weil wir natürlich als Netzwerk unterstützen wollen. Und grundsätzlich ist der Anspruch von vielen Zukunftsorten schon, auch mögliche Lösungen, die in der Zukunft auch für mehr Leute, mehr Projekte, Kommunen, wie auch immer interessant ist, schon heute auszuprobieren. Und das geht in ganz viele unterschiedliche Richtungen. Also es geht auch gerade aktuell ganz viel in Richtung Einsamkeit in der Gesellschaft, aber auch fehlende Begegnungsorte. Also in vielen Orten fehlen einfach mittlerweile, Sie sagten, die Kneipe ist jetzt nicht ideal, aber an vielen Orten fehlen ja auch die Kneipen oder die Orte, wo man sich einfach mal so treffen kann und auch unterschiedliche Leute mal trifft und mit denen ins Gespräch kommt. Also diese Art von neuen Orten, wo Menschen einander begegnen können, wo sie ins Gespräch kommen, sich treffen können, das wird ganz viel ausprobiert und da wird auch schon ganz viel gelernt, von dem andere auch lernen können. Und das geht natürlich weiter bei solchen Themen wie Klimaschutz. Also da gibt es auch viele Zukunftsorte, die Pionierarbeit leisten und ausprobieren, wie man ihr eigenes Land, also ich denke gerade an Wir bauen Zukunft da, das ist ein Ort, an dem auch ganz viel Natur Platz findet und trotzdem auch viele Veranstaltungen stattfinden.
Also wo ist der?
Der ist in Mecklenburg-Vorpommern. Da muss man einmal kurz über die Landesgrenze, lohnt sich aber.
Mein Name ist Bernd Brandenburg. Ich bin sachkundiger Bürger auch im Bauausschuss der Stadt Küritz. Und ich würde gerne noch mal was zu diesen Photovoltaikanlagen in der Stadt und so sagen. Ne? Also wir hatten vor Jahren, haben wir uns mit einigen engagierten Bürgern zusammengetan und haben eine Bürgersolaranlage errichtet. Freundlicherweise auf ein städtisches Gebäude, was uns praktisch zur Verfügung gestellt wurde. Und das ist eigentlich, sag mal, ein gutes Beispiel dafür, wie auch eine Zusammenarbeit zwischen den Bürgern, die was an der Energiewende tun wollen, in Zusammenarbeit mit der Stadt auch erreichen könnten. Nochmal, es gibt sicherlich noch mehrere Gebäude, städtische Gebäude, die man eigentlich Bürgern anbieten könnte, um da noch solche Anlagen errichten zu können.
Jan Juraschek, Baudezernent von Thanestadt Neuruppin. Ich würde mal ganz gerne kurz anknüpfen wollen an die Worte von Frau Kruse. Also was uns ja hier in der Diskussion als gemeinsames Fundament leitet, ist doch die Weiterentwicklung und die Stärkung der Lebensqualität in unseren Orten. Und wenn wir das jetzt mal ganz konkret beziehen auf die historischen Stadtkerne, 31 im Netzwerk organisiert, die historischen Stadtkerne sind der Standortfaktor. Der feine, aber große Unterschied zu vielen anderen Städten und Kommunen, die es bundesweit gibt. Und wenn man bedenkt, was in den letzten 30 Jahren an investiven und personellen Einsätzen in diese Stadtkerne eingebracht worden ist, für Neuruppin kann ich sagen, über 53 Millionen Euro Städtebaufördermittel und viele, viele Millionen Euro von privaten Eigentümern, sollte uns doch eine Frage weiter bestärken. Nämlich, wie können wir auch im Sinne einer, ich sag mal, Fehlerkultur einfach mal Dinge ausprobieren, wo man dann nicht mit dem Finger auf den anderen zeigt, das ist mal wieder schiefgelaufen beim Erproben von guten Ideen. Und da muss es uns einfach stärker auch gelingen, einfach auch mal im Zweifel hinzufallen, daraus zu lernen, offen zu sein, Bewusstseinsbilder auch innerhalb einer Verwaltung zu generieren, zu bestärken, dass man mal Dinge ausprobieren darf. Es muss nicht immer preußisch alles korrekt sein. Darunter leiden wir ja tatsächlich auch, dass wir das immer alles auch überregulieren wollen. Ich habe da so ein tolles Beispiel, da kommen Damen auf uns zu in die Stadtverwaltung, die sagen, ich möchte oder wir möchten die Baumscheiben vor unseren Häusern einfach mal in Pflege bringen, denn ihr habt da seit Jahren eigentlich nicht viel dazu geleistet. Also ich will nicht sagen verwahrloste Baumscheiben, aber Baumscheiben, die wir einfach nicht gepflegt haben. So, das kann man so offen und deutlich sagen. Und dann kommen wir als Stadtverwaltung und sagen, okay, ja, gute Idee, müssen wir regeln. Und dann kommt am Ende ein Werk raus, wo Juristen geprüft haben, 6 Seiten Text. Und dann kommen dann die Damen und sagen zu Recht, aber so geht es nicht, so machen wir es nicht. Im Ergebnis sind es dann 2 Seiten Text, wahrscheinlich immer noch eine Seite zu viel. Wenn ich dann das Ergebnis sehe, dass wir dann jetzt 16 Baumscheibenpatenschaften haben für knapp über 40 Bäume. Und das ist erstmal nur ein ganz kleiner Beitrag für kooperative, gemeinschaftliche auch Stadtbildpflege, Stadtentwicklung. Dann ist es trotzdem ein gutes Beispiel dafür, wie man Dinge in Bewegung bringen kann.
Müssen da die Verwaltungen mutiger werden?
Meine Verwaltung ist mutig. Aber das Problem ist sicherlich, dass wir auch in die Lage versetzt werden, mutig sein zu dürfen. Es ist natürlich manchmal auch ein Klima, wo sich viele Menschen gerne an der Verwaltung abarbeiten und man kann es niemandem recht machen. Aber wir müssen vielleicht auch manchmal einfach machen dürfen, etwas versuchen dürfen. Ich habe auch ein konkretes Projekt im Kopf. Wir haben Leerstand und wollen ihn gerne bespielen lassen. Vielleicht mit Menschen, die Musik machen. Sollen die doch einfach mal machen. Und das würde ich mir wünschen, dass wir das alle miteinander aushalten und sagen, das machen die jetzt mal. Und hinterher gucken wir, war es gut? Wollen wir das jetzt irgendwie zu einer dauerhaften Einrichtung machen? Oder geht es eigentlich nicht, weil? Aber natürlich müssen wir uns auch immer daran messen lassen, dass uns auch zugetraut wird, dass wir Recht und Gesetz hier umsetzen.
Was uns lähmt, dass wir für jeden Lebensbereich irgendwo eine Vorschrift haben. Ist es ein Gesetz, ist es eine Ausführungsvorschrift, ist es eine Dienstanweisung drum und dran. Und wenn wir uns endlich mal freimachen davon, uns nur irgendwo im Regelwerk wiederzufinden, zu suchen und zu gucken, wo ist ein Paragraph, geht das drum und dran. Wenn wir das Projekt an sich als Projekt sehen, als Fortschritt sehen, als etwas Mutiges sehen, dann kommen wir vorwärts. Also dieses Regelwerk, das wir haben und dass wir uns stellenweise auch, und jetzt spreche ich meine Berufsgruppe an, dass wir stellenweise uns auch dahinter verstecken, dann gibt es Dinge, wir wollen es machen. Ich habe ja eine Fachausbildung, deswegen besetze ich ja auch die Stelle in der Verwaltung oder in der Firma. Aber um die Frage zu beantworten, Herr Lehmann, brauche ich erstmal ein Gutachten. Da sage ich, Herrgott, Sie haben eine Ausbildung, Sie haben studiert, Sie sind Fachmann, deswegen bekleiden Sie die Stelle. Wozu brauchen Sie auch ein Gutachten? Das ist ein Abwägungsprozess, eine Interessenabwägung, eine Güterabwägung. Wir sitzen gemeinsam in einem Boot und sagen, okay, passt auf, an der Stelle geht's oder geht's nicht. Oder passt auf, wir haben abgewogen, wir nehmen das Risiko in Kauf. Punkt. Und dann gehen wir das gemeinschaftlich an. Und wenn wir das so verstehen, dann befreien wir uns auch etwas.
Da ist es ja gut, dass im Moment so unheimlich viel über Entbürokratisierung geredet wird. Über Entbürokratisierung wird geredet, seit ich politisch denken kann. Und das ist schon einige Jahrzehnte her. Wie sehr, Anne Kruse, sind Projekte, die Sie mit betreuen, von diesem Regelwust stranguliert?
Das ist eine gute Frage. Also Projekte in unserem Netzwerk sind teilweise durch mutige Verwaltungen entstanden, beziehungsweise dank mutigen Verwaltungen, weil beispielsweise die Schule in Zedenik, der habe ich erwähnt, da hat sich die Stadt getraut, ein Konzeptvergabeverfahren zu machen. Das heißt, die öffentliche Schule, die der Kommune gehört hat, die nicht mehr als Schule funktionieren sollte, wurde nicht einfach an den Meistbietenden verkauft, sondern da wurde gefragt, hey, gibt es Menschen, die eine Idee für diesen Ort haben, die am besten Fall auch noch der Öffentlichkeit zugutekommt? Und dann gab es diese Gruppe, die gesagt hat, ja, wir haben da Ideen, aber wir können jetzt nicht den Maximalmarktpreis zahlen, sondern die haben dann ein Bewerbungsverfahren praktisch durchlaufen bei der Stadt. Und die sind immer noch im Prozess, aber das ist schon jetzt schon ein toller Ort geworden, von dem auch viele Menschen in der Stadt profitieren. Und das war eine mutige Verwaltung. Gleichzeitig haben wir auch die gegensätzlichen Beispiele, wo Zukunftsorte auch davon bedroht sind, dass eben bestimmte Regularien sehr, sehr streng ausgelegt werden. Beispielsweise die Brandenburger Parkplatzverordnung. In manchen Orten ist es möglich, da einen Kompromiss zu finden und beispielsweise Flächen auch dadurch zu ersetzen, dass man irgendwie ein Sharing-System hat, dass es eine Busanbindung gibt oder Ähnliches. Aber viele Kommunen legen das Ganze so streng aus, dass dann Projekte nicht umgesetzt werden können, weil sie einfach nicht genug Fläche haben, um diese Parkplätze, die gefordert sind, nachzuweisen.
Ralf Reinhardt, Landrat in Ostprignitz-Ruppin. Eingangs muss ich mal sagen, dass ich meinen 5 Städten mit historischem Stadtkern, die wir hier im Landkreis haben, großes Kompliment machen möchte. Die haben die letzten vergangenen 30 Jahre mit besonderer Städtebauförderung, mit besonderen Umbrüchen in hervorragender Weise allesamt auf ihre Eigenart genutzt, um die Innenstädte zu wirklichen Kleinoden zu machen, attraktiv zu machen und auch, glaube ich, für die Zukunft gut aufzustellen. Und mein Wunsch ist, dass sich vielleicht auch nicht nur die Stadtverwaltung, sondern auch die Stadtverordnetenversammlungen, die Gemeindevertretung dieses noch mal so ein bisschen stärker bewusst machen, was sie eigentlich zusammen mit ihren Teams in der Verwaltung hier geschaffen haben und welche Wirkungen sie auch für ihr Umland entfalten. Es sind letztendlich die Zukunftsorte, das sind die Orte, in die sich auch die Älteren orientieren, in denen sich die Jüngeren orientieren, wo sie sagen, dort ist für meinen Lebensabend alles dicht beisammen, da kann ich zu Fuß ohne Fahrzeug alles erreichen, auch sorgenfrei meinen Alltag gestalten, eigentlich auch eigenständig gestalten. Und das ist auch ein besonderer Wert, den wir hier im ländlichen Raum eigentlich noch viel zu wenig nochmal vorn anstellen. Und da gehören die Wohnungsbaugesellschaften, die privaten Unternehmer, die Stadtgesellschaft allesamt dazu, dass das überhaupt in diesen Stand gekommen ist. Und es ist immer noch was zu tun. Es ist in der Infrastruktur auch angesichts dessen, was fehlt, also was an Zeit auch fehlt, noch einiges nachzuholen. Deswegen ist die eigentlich nötige größere Bundesförderung für Städtebau in der Zukunft auch in ostdeutschen historischen Städten eigentlich absolut richtig alloziert und bedarf da auch nochmal einen kontinuierlichen weiteren Aufwuchs. Wir schauen, diese Städte müssen sich für Elektromobilität fit machen. Das ist etwas, wo, glaube ich, jeder sagt, das wird uns trotz jetzt vielleicht nochmal verschobenen Verbrenner aus stark beschäftigen müssen, weil die Infrastruktur in diesen Städten darauf ausgerichtet werden muss, dass Mobilität der Zukunft hier möglich ist. Wir müssen die Verknüpfung im Nahverkehr weiter pflegen, auch weiter promoten. Sie ist nicht selbstverständlich. Sie kommt immer wieder im ländlichen Raum in die Diskussion. Sind die Bahnanbindungen noch der richtige zeitgemäße Infrastrukturbeitrag, die die Länder immer wieder in Frage stellen in unterschiedlichen Konkurrenzen der Städte untereinander. Und da ist das Netzwerk der Städte im historischen Stadtkern eine absolute wichtige Multiplikator-Interessenvertretung, die das auch laut sagen muss und sagen muss auch gegenüber unseren Landesregierungen, unserer Bundesregierung, wir sind noch lange nicht am Ziel und wir brauchen, um das, was wir bisher aufgebaut haben, da noch ein bisschen mehr an Kontinuität und auch an besonderem Fokus.
Und es kann ja sein, dass der ein oder die andere Entscheiderin, Entscheider über Fördergelder uns jetzt gerade zugehört hat und diesen Appell auch in ihre To-Do-Liste aufnimmt. Es ist noch eine Menge zu tun. Altstadt von morgen. Zum Glück ist die Altstadt von morgen ja heute schon da und lässt sich weiterentwickeln. Geht mehr als manche denken, haben wir gefragt und wir haben gemerkt, es geht mehr als manche denken. Es muss gewollt werden und es muss dann geschaut werden, wie es geht. Ich danke den diskussionsfreudigen Anwesenden hier im Ratssaal von Kyritz. Ich danke der Bürgermeisterin Nora Görke von Kyritz und dem Bürgermeister Gerald Lehmann von Luckau, Anne Kruse vom Netzwerk Zukunftsorte und allen, die uns aufmerksam zugehört haben, danke ich natürlich auch.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.